Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Die etlichen Neuankündigungen der Game Awards 2024 zeigten nicht nur die Spiele der nächsten Jahre. Ganz viele Trailer zeigten Spiele, die wir seit Jahren nicht mehr gesehen haben. Turok, Screamer, Ninja Gaiden, Onimusha, Thief, ja, so ein bisschen zumindest. Also ganz, ganz viele Klassiker mit dabei. Und ich habe jetzt auch zwei Klassiker mit dabei. Nämlich zwei Klassiker der Gamester-Redaktion. Herzlich willkommen, Michael Obermeier und Dimitri Haller.
Hallo.
Danke, Paul.
Bin ich denn schon Oldtimer, Youngtimer?
Reicht nein, nicht Klassiker.
Mehr, ne? Okay, Klassiker.
Ich wollte jetzt nicht reingehen, wie ich mich freue, dass wir mal zu dritt auf der Couch sitzen,
auch.
Aber das spare ich
wieder alles im Eimer.
Also ich bin jetzt ganz froh, dass ich euch dabei habe.
Paul.
Ja, weil ohne eure Expertise wäre ich nämlich ziemlich aufgeschmissen. Denn natürlich sagen mir Namen wie Turok, Thief und Screamer was. Und ich habe die aber selber halt kaum bis wenig oder gar nicht gespielt. Und jetzt habe ich ganz, ganz viele Fragen zu diesen ganzen neuen Spielen und was das denn für Neuauflagen sind und warum die jetzt besonders sind. Und jetzt müsst ihr halt herhalten, damit ich euch mit meinen Fragen löchern kann.
Ja.
Und das gilt auch für den lieben Chat. Ihr könnt absolut mit Ausrufezeichen Frage in den Chat schreiben und dann poppen eure Fragen hier noch ein bisschen schön auf. Ich schreibe mir mal schnell die Maus hier.
Und ihr könnt natürlich auch Sachen fragen, die jetzt nicht zu den drei Spielen sind, sondern einfach generell zu den alten Spielen.
Generell zu Klassikern.
Ja, oder auch zu allem halt.
Ne? Ja, da haben wir Zeit.
Zu einem.
Steuer.
So Wetterprognose.
Ja
alles. wir fangen direkt an mit dem mit einer der für mich sehr schönen Ankündigungen, weil es kommt ein neues Turok.
Mhm.
Und für mich sehr schön, weil ich habe zwar die alten Turoks nicht gespielt, aber ich mag Dinosaurier. Turok Origins. Klingt so, als wäre das ein Prequel. Stimmt das? Könnt ihr mir was dazu sagen?
Ja, also bist du, soll ich?
Mach du ruhig.
Ja, also Turok Origins, wie der Name Origins ja schon sagt, ist dann quasi ein Prequel. Man muss dazu erklären, also Turok ist eine Shooter-Serie. Ich habe heute erst gesehen, es ist inzwischen 8. Spiel. Wusstest du das? Ich hätte 4 oder so aufzählen können. Aber die gibt es schon eine ganze Weile. Also war damals auf dem N64 halt damals ein Grafikbrett. Ich weiß noch, wie ich damals diese Nintendo 64 Vorbestell-Videokassette rauf und runter geguckt habe. Da sind am Ende dann irgendwie so 10 Sekunden Turok und ich dachte mir, das sieht aus wie Jurassic Park.
Das war ja auch der N64-Shooter, ne? Den hatten sie ja, also ich meine, es kam zwar dann irgendwie, glaube ich, auch für PC raus, aber es war N64.
Ja.
Turok 1 und 2 war N64, ja.
Und das war für damalige Zeit, war das halt einfach der absolute Hammer mit diesen Dinosauriern, das Waffenarsenal. Einfach diese Effekte, sie hatten halt ganz viele so wabernde Laser und Explosionen und so Zeug mit drin. Das sah halt für die damalige Zeit super gut aus. Und es ging halt damals auch schon um den namensgebenden Turok. Das ist halt der Hüter des Lost Valley, also der wie so ein Schutzgeist quasi, wie so ein Titel. Also ein bisschen wie Black Panther. So T'Challa ist ja dann quasi auch nur ein Black Panther und das wird dann immer so weitergegeben. Und in diesem neuen Turok-Spiel springt man quasi jetzt zurück. Ich weiß nicht, ob man ganz an den Anfang springt. Mein Origins würde das nahelegen, dass es halt der ganze Anfang ist. Aber wo man die ersten dieser super Turok-Elite-Krieger spielt. Der Unterschied ist jetzt aber, es ist halt kein First-Person-Shooter mehr, sondern ein Third-Person-Shooter. Es ist Co-op, also man kann das halt mit einem Dreier-Team spielen. Was aber wieder zurückkommt, ist das Waffenarsenal. Also sowohl so, ich sag mal, herkömmliche Waffen wie eine Pistole, Shotgun und so oder Pfeil und Bogen. Aber dann halt auch so krasse Energie, Wummen und übernatürliches Zeug. Und das große neue Feature ist so ein DNA-Anzug. Also man kann aus umgenieteten Dinosauriern die DNA raussaugen und dann kann man den Anzug damit irgendwie aufwerten, dass der dann halt stärker wird oder sogar bestimmte Spezialfähigkeiten hat. Ja, und das ist soweit Turok Origins. Aber nicht mehr von Iguana Entertainment, die, wann sind die pleite gegangen?
Ich glaube, Evolution war mit so, also 2002 um die Ecke. Die haben, glaube ich, noch das Turok Evolution gemacht und dann auch irgendwie so ein, zwei so Ports. Mhm. Dann war es das mit denen. Und dann gab es ja noch dieses Turok von 2008. Das dann,
komische Military,
genau, das sich total ernst genommen hat, sein Szenario, dass Leute, das war so Riddick-mäßig, dass so ein Riddick-Charakter, der Turok mit Nachnamen heißt, abstürzt auf einem Planeten voller Dinos, und das hat sich mega ernst genommen, und er ist da mit seinem Messer durch, es hatte Quicktime-Events ohne Ende, das ist ja immer toll, und war auch ansonsten ein ganz tolles Spiel, deswegen haben wir seitdem auch kein Turok mehr gesehen.
Also so richtig
das war so gut, dass es das Thema für die nächsten 17 Jahre beendet hat oder so. Genau, aber also ich finde, zumindest auf dem Papier hat dieses Origins ja schon verstanden, was Turok so cool macht. Also das sind Dinosaurier von dem Szenario. Und es war ja auch eins der, also sage ich bis heute, eins der wenigen Spiele, die halt einen Native American Hauptcharakter haben. Mhm. Und ich finde cool, dass es das nicht verliert. Weil es kommt ja auch so ein bisschen so aus einer Underground-Szene, auch der Comic, der dahinter steht. Also das finde ich cool. Was mich fertig macht, sind diese Anzüge. Ich habe hab das Gefühl, dieser, keine Ahnung, wie man das nennen soll, Tencent-Look, dieser Free-to-Play-Shooter-Look.
Ich weiß genau, was du meinst.
Ja, ja, diese ganzen Extraction-Arc-ähnlichen, was auch immer Shooter mit diesen, dass Waffen jetzt immer so sind, dass sie so blinkende Dioden haben und so in den immer gleichen Farben, das macht mich fertig.
Ja.
Ich finde alles andere daran cool, habe ich auch Bock drauf, ich finde, das kann auch cool werden, aber dieser Look von den Knarren, was ist denn mit den, früher hatte man einfach einen Hackebeil, ja? Wir hatten ja nichts damals. Man hatte einen Hackebeil und so Pfeil und Bogen ohne so Blink-Blink, das war halt einfach dann ein Pfeil und Bogen und wir waren zufrieden. Wir waren zufrieden damit und jetzt hast du da diese ganzen Free-to-Play-Shooter-mäßigen Dinger da.
Ja, moderne Audience, weiß ich.
Guck mal, wie das da blinkt und dass er dann auch so eine Schuppenhaut haben.
Vor allem, der soll doch auch quasi, die sollen noch so geheime Krieger, die durch den Dschungel auch irgendwie sich da so anpirschen und dann kommt dann hier der laufende Weihnachtsbaum.
Das ist wie mit Sam Fisher. Da sieht man ja eigentlich auch nicht wie drei Leuchtdinger.
Ja, das muss man sich vorstellen.
Aber ich meine, es ist ganz cool, dass man kann ja irgendwie so die Fähigkeiten auch dann aufnehmen von irgendwie den Gegnern, die man. Eigentlich müsste das doch was für dich sein, Paul. Du magst doch Remnant, oder?
Ja.
Das geht doch so ein bisschen zum. Also ist, glaube ich, eine andere Art Spiel, aber so diese Familie von Third-Person-Shootern, die man im Koop spielen kann. Je nachdem, ob das jetzt so ein kampagnenfokussiertes Spiel wird oder auch so ein bisschen mit so Roguelite-mäßigen Sachen, dass man halt immer wieder spielen kann. Vielleicht könnte das ja was für dich werden.
Vielleicht durchaus auch mit dem Dino-Anteil, weil Dinosaurier sind einfach super.
Ja.
Da frage ich mich nur, warum hat man dann nicht eine neue IP gemacht und nimmt aus der Turok-IP, die für First-Person-Action steht, und macht daraus ein Third-Person-Action-Game?
Also es ist nicht das abwegigste aller Turoks, weil das letzte Turok, das war ja dieses bunte, mit den, wo die so kleine Knubbelfigürchen waren.
Stimmt.
Dieses Lost, wie ist das? Das Lost Lands, Lost Valley, Revenge of the Lost, ich weiß nicht mehr, wie es genau hieß, aber das hat man ja überhaupt nicht mit Turok. Das war, glaube ich, auch so ein Ding, was aus so einem April-Scherz geboren ist, dann haben die es aber doch gemacht.
Ja, so wie Conan Chop Chop bei.
Und ich verwechsel das mit Conan, das kann auch sein. Aber es sah genauso aus wie dieses Conan Chop Chop eigentlich.
Erfindest du gerade ein Spiel?
Ja, ihr könnt es nicht nachrufen. Das gibt's wirklich. Chat, sag mal, wie heißt das?
Chat, sag noch mal eben.
Guck mal nach, wie heißt das alberne Zeichentrick Knubbelmännchen Turok?
Turok.
danke, Gangster. Danke, ich muss aber sagen, ich fand den eigentlich fand ich den Look ganz schick. Also gut, vielleicht bis auf die Blinkeranzüge, aber das Gameplay an sich sah relativ flott aus. Die Bewegungen sahen schön aus. Die Monster haben sich schön, oder die Dinosaurier haben sich schön dynamisch bewegt und so weiter. Den einen kann man irgendwie hochheben und auf den Boden schmeißen. Mal gucken. Ich möchte ja eigentlich immer viel lieber ein Spiel haben, wo ich mit den Dinos kämpfen kann und nicht gegen die Dinos, weil ich Dinos super finde. Ich möchte die nicht.
Das gibt's gar nicht so oft, aber, oder?
Wo das man wirklich sehr, also super wenig. Meistens musst du halt irgendwie draufballern und eigentlich
in A kann man halt seine Dinosaurier so abrichten.
Ja.
Ja, aber das ist auch halt hauptsächlich ein Survival-Spiel und halt kein Action-Spiel. Naja.
Aber ich finde es cool, dass es wieder neu. Also ich kann mir vorstellen, vielleicht, ich bin jetzt kein Anwalt, noch nicht, vielleicht werde ich ja noch Anwalt, aber ich weiß nicht, ob es auch so eine gewisse Notwendigkeit gibt, an Lizenzen halt dran zu bleiben, damit sie einem nicht wegfallen.
Das ist natürlich auch ein Thema.
Also es ist natürlich irgendwo auch, weil es gab ja die letzten Jahre auch immer mal wieder so neue Dino-Franchise, war nicht irgendwie so Exoprimal und sowas.
Exoprimal.
Ich habe das Gefühl, die wenigsten davon konnten sich wirklich festsetzen im positiven Sinne. Also ich meine, was hat man zu verlieren, wenn man eine Turok-Lizenz nimmt für halt so ein paar ältere Hasen, die dann, also dazu gehöre auch ich, die halt dann das alte Turok noch cool finden. Und es ist zumindest jetzt nicht ja super weit weg vom Grundkonzept. Also klar, es verändert die Perspektive, aber es bleibt ein Shooter, es ist Sci-Fi drin, es sind Dinos drin und so, wie du auch gesagt hast. Also es kann schon cool werden. Ich hoffe halt, dass es irgendwie so ein cooler Kampagnen-Shooter halt wird. Also dass es nicht zu also meine Sorge ist ein bisschen, das war das Problem bei dem Turok, das Turok begraben hat, also das 2009er, dass es halt diese leeren, offenen Level hatte. Mhm. Und eigentlich hatten die Turok-Spiele früher, gerade Turok 2, einfach sehr cooles Level-Design, wo es ganz viele so Secrets gab. Das entstammte noch sehr aus dieser Tradition von Doom und Quake, wo man ganz viele Wege freischalten musste. Und es war halt sehr, sehr tight, wie man auf gut Deutsch sagt. Ja. Also sehr kompakt und sehr fokussiert. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, ich kann mich da frei bewegen und so sind diese ähnlich wie das, was halt ein Doom 2016 zurückgebracht hat. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass es die Art von Spiel wird und nicht so ein, du bist auf einem riesigen Areal in der Natur und kannst hier alles machen, was du willst und Loot sammeln und so. Aber das werden wir dann halt noch sehen.
Wenn ich wir hören diese Spielszenen ja gerade nicht. Wir sehen die hier nur auf dem Monitor, aber ich kann die hören. Also es ist wirklich das Einsammeln von diesen Health Packs und von diesen Rüstungscharts und so Zeug und diese Munitionsdinger.
Und das erste Turok war noch total Doom-mäßig mit Keycards sammeln oder Schlüssel sammeln. Ja. Und
das hier ist jetzt, glaube ich, das Remake von dem.
Ach stimmt, da das hat ja auch diesen geilen Nebel im Hintergrund, wo du ja im Original das einfach noch nicht besser da. Also, ne, da hat dann irgendwie das Rendering aufgehört. Und es ist aber irgendwie voll das Design-Element geworden, weil es halt so ein bisschen mystisch aussieht. Ja. Deswegen haben sie es auch im Remaster dann drin gelassen.
Ja,
aber du hattest im Original halt, glaube ich, hast halt 10 Meter weit gesehen. Also, du konntest diese Leiter da eben nicht bis zum Ende gucken. Ja, aber so war das in dem Lost Valley.
Aber das sieht halt immer noch, auch da wieder, tight und kompakt nach cooler Shooter-Action aus. Ja, diese ganzen Boomer-Shooter, die sind ja nicht ohne Grund jetzt gerade wieder innen, weil es schon einen Bedarf gibt nach dieser Art von Shooter, wo du eben nicht 100 Stunden immer die gleichen Sachen machst, sondern halt ein paar coole Level durchspielst, Dinos abknallst, leider. Ja,
ja, furchtbar.
In Turok 2 konnte man auf den Triceratops reiten.
Stimmt.
Auf dem Triceratops,
der zwei
Gewehre neben seinen Hörnern hatte. Also das war Peak Game Design. Danach ist es nie wieder besser geworden im Turok-Franchise, leider.
Sowieso im Gaming.
Im Gaming allgemein,
Das war's eigentlich.
Ich muss auch sagen, das in Turok, das sieht sehr, sehr schön schnell aus.
Ja.
Und ich mag halt auch schnelle Shooter. Da habe ich tatsächlich so ein bisschen Sorge, dass so dynamisch auch das Turok Origins aussieht. Es wird wahrscheinlich vom Tempo wesentlich langsamer werden.
Ja.
Eher wahrscheinlich in die Richtung eines Remnant oder vielleicht ein Space Marine 2.
Ich meine, kann es ja sein. Man muss auch sagen, es gibt halt weniger coole Shooter im Dschungel. Also wenn sie wirklich irgendwie mit dieser Lost World das irgendwie cool umsetzen, das kann auch super cool sein, ist halt auch nicht so einfach, ne? Also, ne? Aber
ja. Also ich habe mir das nicht ausgedacht. Da guck, Turok Escape from Lost Valley.
Das gab es wirklich.
Guck, ich bin nicht besoffen.
Ach ja.
Kann man
jetzt mal in die Kamera.
Das ist natürlich winzig klein jetzt.
Ich habe dir doch auch direkt zugestimmt und dann direkt danach habe ich mich hinterfragt.
Ja.
Ob das wirklich.
Ich sollte eine Sekte anfangen. Die Leute sagen erstmal zu allem Jahr und Abend, was ich sage. Und dann.
Ja, solltest du. Moment. Ja. So, wir machen weiter. Thick as Thieves wurde nämlich auch angekündigt.
Gut, also gut, ja. Das ist der absolute Zungenbrecher.
Also dieser Titel, ich lache mir jetzt so den Arsch ab, wie viele Leute im Mediamarkt da was sagen und sofort eine gescheuert kriegen. Wen willst du hier was? Moment mal.
Thick as Thieves möchte ich.
Ich gerade angespuckt.
Genau, und das ist jetzt das neue Spiel von Warren Spector. Immersive Sim Legende, hat das erste Thief und das erste Deus Ex gemacht. Also zwei wirkliche Meilensteine der Videospielgeschichte. Und haben eben zusammen mit System Shock dieses Genre des Immersive Sim begründet. Und jetzt dieses Thick as Thieves. Ich will auch immer irgendwie in the thick of it oder thick of Thieves oder so sagen, weiß ich nicht. Das war jetzt ein Multiplayer PvP Geklaue sein. Warum?
Also als ich gehört habe, neue Immersive Sim Thief Follow-up von Warren Spector und dann den Grafikstil. Ich so, aha. Und dann, oh, das ist Multiplayer. Okay, ich bin raus. Ich finde, das ist, vielleicht muss ich mich da erst dran gewöhnen. Und vielleicht passt das nicht zu dem, wie ich halt Thief gespielt habe, weil das war halt was sehr Langsames, Methodisches, auch ein bisschen Trial-and-Error-mäßiges.
Ja, Safe-Scumming.
Genau,
ja. Also ja. Man muss da tausende Male F5 drücken.
Und ich kann mir jetzt nicht so recht vorstellen, dass das gewinnt, wenn ich jetzt immer die Angst habe, dass jetzt gleich jemand anders kommt und mir auf die Mütze haut und mir das Ding wegnimmt. Aber ich habe es auch selbst noch nicht gespielt. Das weiß ich halt.
Deswegen. Also ich glaube, sie haben zumindest, wollen sie ja so ein bisschen so eine Stärke draus machen, dass du eben, also das Spielprinzip ist ja, dass du, glaube ich, also bis zu 4 Leute können das spielen und die treten gegeneinander an und müssen dann im Prinzip für sich da rein in was auch immer. Ja, das spielt ja, glaube ich, in so einer fiktionalisierten Variante der 1910er, also irgendwas Anfang 20. Jahrhunderts. Man muss da irgendwo eindringen, was klauen und wegkommen und konkurriert im Prinzip mit den 3 anderen Diebinnen und Dieben. Und sie wollen ja so ein bisschen die Stärke daraus machen, dass du halt eben schnell sein musst. Also auf der einen Seite kannst du leise vorgehen, aber wenn es richtig daneben geht, dann soll eben der eigentliche Spaß nicht aufhören, sondern dann wollen sie das eben dynamisch in, keine Ahnung, was umsetzen. Also das, zumindest scheinen sie sich da viele Gedanken gemacht zu haben. Ich glaube auch, dass es ein riskantes Konzept ist. Ich will halt wie bei dem, wir haben ja auch über Mafia gesprochen in einem anderen Talk. Ich finde es auch hier cool, dass es dass diese Art von kreativem Wagnis gemacht wird.
Ja,
das finde ich prinzipiell gut.
Ja, ja.
Dass man sagt, komm, wir nehmen mal ein Stealth-Game, wir probieren mal was Kreatives damit aus. Es hat noch nie funktioniert, leider. es ist mit Multiplayer zu kombinieren, aber wer weiß. Ja? Und geben dem Ganzen das Szenario ist ja auch sehr kreativ. Spielt ja, glaube ich, irgendwie in Edinburgh.
Ja.
Von daher Kudos, dass sie es probieren. Ich glaube halt, es ist wirklich ein Risiko. Also gerade im Multiplayer, du brauchst eine aktive Community, die das halt macht. Ne?
Das ist das Thema. Also hier gerade sehen wir übrigens Thief the Dark Project, deswegen ist es auch also dunkel. Also die Reihe, wo jetzt Thick as Thieves ein bisschen reingerät. Wir schmeißen das gerade so ein bisschen mit dazu,
ja,
weil es halt um Diebe geht. Ob das jetzt zum Franchise gehört oder nicht, das steht noch auf dem anderen Blatt. Ich finde, so ein PvP, Immersive Sim, das hat bei Deathloop schon nicht geklappt. Von Arcane Austin war es, glaube ich.
Ja.
Da ging es ja um dieses immer wieder Neuspielen und so, auch so Roguelite-Elemente drin. Und es kam dann irgendwann, Achtung, du wirst jetzt, das ist eine Invasion, das ist noch ein anderer Spieler drin. Und das hat für mich immer komplett das Pacing gekillt, weil ich dann immer war, oh, jetzt muss ich aber voll aufpassen, kann mir das nicht in Ruhe durchlesen, was hier auf diesem Zettel steht, sondern muss jetzt diese Person erstmal suchen, die umhauen und dann kann ich wieder in Ruhe weiterspielen.
Ja.
Und ja, also gut, wenn man da jetzt mit einer anderen Erwartungshaltung reingeht, kann das natürlich was werden. Ich hätte mir aber tatsächlich eher einen Koop-Immersive-Sim als einen PvP-Immersive-Sim
gewünscht. Ja, eigentlich schon.
Das sollst du ja gar nicht haben. Also man würde ja gar nicht mit anderen Leuten zusammen da auf Diebestour gehen können, sondern es ist ja immer dieser Konkurrenzkampf-Gedanke und man jagt den anderen das ab. Das finde ich noch nicht mal so das große Problem, aber das, was du gesagt hast, dass das Pacing zerstört, weil auch Thick as Thieves soll ja eine Story erzählen. Also es soll ja irgendwie auch deine eigene Story erzählt werden. Und ich habe immer so ein, ich komme da nicht drauf klar, ich will das jetzt lesen oder ich will da jetzt zuhören, ich will da jetzt aufpassen und so. Und jetzt kommt da einer und stresst da so rein. Das ist eine andere Aufmerksamkeitshaltung einfach.
Mhm.
Wenn ich jetzt nur alleine das spiele und wenn ich jetzt hier im kompetitiven Multiplayer-Bereich sein muss. Und was ich auch noch nicht weiß, das hatte Steffi ja dann eine Preview dazu auch geschrieben, da ist ja auch eine ihrer großen Fragen am Ende ist, wie demotivierend ist es denn, dann da quasi das Diebesgut wieder abgejagt zu bekommen? Also all diese Vorbereitung, all die Planung und dann klaut dir das jemand. Ist das dann von all den Belohnungs- oder Sichersystemen so, dass du dir hinterher sagst, Respekt, das hat er ja toll gemacht und also du freust dich sogar, dass dich jemand ausgetrickst hat, weil es so cool gemacht hat und man irgendwie trotzdem Spaß hatte? Oder ist das so, ich habe jetzt einfach nur meine Zeit verschwendet, ist mein ganzer Abend im Eimer so ungefähr?
Ja.
Das muss ich halt noch zeigen.
Ja, das war ja auch, das erfordert halt sehr viel so Finesse im Game Design. Hand Showdown hatte das auch, als es noch in der Alpha war. dass im Prinzip die Leute alle an der Extraktionskutsche geschimmelt haben, dann halt gewartet haben auf die Leute, die das Bossmonster erledigen und mit der Bounty da ankommen, die halt abzuknallen, weil wir Menschen halt, wir sind, wie wir Menschen sind.
Ja. Ja.
Und da haben sie dann im Prinzip so einen Hebel eingebaut, da, du hast 5 Sekunden so eine, sozusagen Wallhack, wenn du die Bounty einsammelst, das heißt, du hast einen Schutzmechanismus, wenn du siehst, ob da jemand campt. Aber das ist halt eben Hunt Showdown. Das ist ein Ausnahmeshooter, der auch dann, aber auch der musste halt jahrelang entwickelt werden, um dann eine Lösung für zu finden. Wo wir hier ein Studio haben, das halt null Erfahrung hat mit Multiplayer-Spielen. Dieses Other Side Entertainment, das ist ja, glaube ich, der Paul Nureff ist da ja auch mit drin. Mhm. Die haben ja vorher das Underworld Ascendant gemacht, glaube ich. Das ja auch so ein Revival werden sollte von Ultima Underworld und so. Und das war eine riesen Enttäuschung. Also wirklich eine gigantische Enttäuschung. Und jetzt machen sie halt so ein Wagnis. Man muss ja halt auch mitbedenken, viele Leute spielen PvP halt gerne mit Kumpels im Discord oder so, dass man halt abends quatscht. Und das kannst du dann halt da schon wieder nicht richtig machen. Außer du spielst halt die ganze Zeit gegeneinander. Und das muss man halt eben schauen, geht das überhaupt? Kann man quasi gegeneinander spielen?
Also das lädt ja dann eher dazu ein, dass man das quasi
austrickst. Ja. Ja. Also da sind recht viele Fragezeichen drin. Mal davon abgesehen, dass jetzt, und da spricht jetzt der nackte Reichweitenjournalist in mir, aber Stealth, Multiplayer, also wir wissen, dass sowas halt absolutes, ich lag es einfach mal, Klickgift ist. Ja. Das, also niemand klickt da drauf, niemand interessiert sich für, oder also niemand in Anführungszeichen, weil ich liebe Stealth-Spiele, aber deswegen durchleide ich das seit Jahren, dass halt sehr wenig Interesse an diesem Subgenre da ist.
Man muss so viel Aufwand betreiben, um die Besonderheiten dieser Spiele den Leuten näher zu bringen, im Gegensatz zu, wenn es halt einfach ein lautes Schießspiel ist.
Und als jemand, der schon 400 Videos zu Hitman gemacht hat, auch in Hitman 2 hatte ja so diese Art von Multiplayer.
Diesen Ghost-Modus,
genau, den ich mal mit Mary gespielt habe, wo es war sehr laut dann, also wir haben sie nicht wirklich geschlichen, aber das war ja auch so, dass man im Prinzip parallel dann aber spielt, man kann sich nicht berühren, aber man kann sich gegenseitig durch Interaktionen mit der Welt in die Suppe spucken. Mhm. Extrem witzig, hat es nie aus der Beta rausgeschafft, also offenbar haben das so wenige Leute angenommen, dass sie eigentlich nie wieder darüber gesprochen haben. Im aktuellen Hitman, das ja eigentlich die Vorgänger inkorporiert, ist es auch nicht mehr drin. Also, also ich wünsche Ihnen natürlich den Erfolg, wenn Sie dann ein gutes Spiel abliefern, aber ich bin super skeptisch, ob das klappt.
Jetzt ist der meiste Multiplayer im aktuellen Hitman zum Beispiel ein Leaderboard.
Ja.
Also, so, und das ist halt ziemlich wenig.
Ja.
Hier wurde gerade noch im Chat Hood oder dieser Robin Hood PvP-Verschnitt angesprochen.
Genau, hat auch nicht geklappt.
An den muss ich auch denken. Das sollte ja so Robin Hood Extraction-Gedöns sein. Das klang ganz nett, war dann aber irgendwie kacke. Es hatte sich nach so 2-3 Runden ausgerobbelt.
Und ist dann schnell gestorben. Also das darf man halt auch nicht vergessen, so Konzept alleine. Also es ist sehr schwer, einen sehr guten Multiplayer zu entwickeln, der komplett anders funktioniert als alle Multiplayer, die es gerade so gibt. Also das, im Multiplayer kann so viel schief. Also alleine, wenn man sich anschaut, wie viel in einem Call of Duty schon schief geht, wenn das rauskommt. Und da reden wir von einem Multiplayer-Spiel, an dem halt hunderte Leute arbeiten.
Und was im Grundprinzip eigentlich jedes Jahr das Gleiche ist.
Ja.
Und trotzdem kann noch so viel schief gehen.
Gleichwohl gibt es natürlich auch sehr kleine Multiplayer-Spiele, die es direkt richtig hinbekommen, wo es auch direkt super ist. Also es gibt alles, aber das Spiel ist halt schon sehr exzentrisch oder sehr innovativ, sagen wir mal so. Also abwarten.
Ist jetzt noch die Frage, ist es überhaupt auch noch Immersive Sim? Also man denkt an, also ich glaube, es wurde nicht speziell gesagt. Man denkt nur dran, wegen Warren Spector und wegen Thief.
Also auf dieser Steam-Produktseite werden Sätze fallen gelassen, die einen glauben lassen können, dass es in eine Immersive-Sim-Richtung geht.
Also auch sowas wie, man kann dann da den NPCs zuhören, die erzählen irgendwie was und dann kann man das irgendwie mit manipulieren und dadurch quasi verhindern, dass bestimmte Wachposten irgendwo hingehen. Das ist alles jetzt schon wieder sehr viel Spekulation auch damit drin, weil das wird halt nicht explizit gesagt. Aber Immersive Sim ist ja das andere Klickgift. Also das ist das nächste Ding.
Ja, aber ne, Immersive, also ich finde, es ist eigentlich, also da, du sprichst es genau an, ne, Immersive Sim, da nimmt man sich Zeit. Das ist ein Spiel, da nimmst du dir Zeit. Mhm. Multiplayer, da nehme ich mir wenig Zeit. Also es klingt wie ein absoluter Gegensatz. Es gab doch sogar für Prey, für das 2016, gab es doch sogar so einen Multiplayer-Ableger, dieses Mooncrash.
Das ist kein Multiplayer. Das ist, Roguelike.
Aber gab es da nicht eine Multiplayer-Variante von, wo man sich als Tasse verstecken konnte?
Ach, stimmt, doch.
Irgendwas gab's da, ne?
Stimmt,
aber es gab's. Aber ich glaube, es ist bezeichnend, dass niemand von uns es genau weiß, weil das halt. Ich glaube, irgendwas.
Chat, kann das mal kurz jemand gucken? War das im normalen Prey oder war im Moon Crash der?
Vielleicht denke ich mir jetzt was aus. Aber auf jeden Fall klang das sehr cool, als es angekündigt wurde.
Also ich kann nur sagen, Moon Crash, eines meiner absoluten Lieblingsspiele, und ich habe nie den Multiplayer darin gespielt. Also
ich merke, ich muss Prey mal nachholen.
Das muss
super Spiel, aber auch da, du musst dir Zeit nehmen. Ja.
Ja.
Prey Drop Shot.
Es ist ein einfaches Gag-Template, aber es bombt halt immer rein, ne?
Boah, ich weiß es auch nicht.
Keine Ahnung, ja.
Machen wir weiter. Weiteres Spiel, auch was jetzt wiederkommt, ist Screamer oder Bleifuß.
Darf ich eine Sache sagen? Ich habe diese Woche zum ersten Mal rausgefunden, dass Bleifuß Screamer heißt.
Ich habe das nicht gewusst.
Wusste das auch nicht. Gut, ich habe es letzte Woche rausgefunden, als ich mich auf diesen Slot vorbereitet habe, weil ich diese Reihe vorher nicht kannte. Aber genau, hier sehen wir jetzt gerade den Trailer. Man hat quasi noch gar nichts gesehen, außer schicke Autos, schnelle Autos und stilisierte Anime-Figuren in einer Cyberpunk-Welt. Und der Announcer labert irgendwas von einem krassen Turnier. Gut, das sind doch ein bisschen mehr als gar nichts. Aber was war euer erster Eindruck? Habt ihr damals Bleifuß gespielt?
Ich hatte das selber nicht gespielt, weil das auf meinem Schrott-PC nicht lief. Aber ich hatte einen Klassenkameraden, der dann kurze Zeit lang der Held war, weil das bei dem halt ging. Und es war halt für die damalige Zeit
gerade das erste, ne? Das erste Bleifuß war ja einer der ersten so richtigen 3D-Racer auf dem PC und es sah damals super sexy aus. Also ich finde, selbst heute sieht es noch, also jetzt natürlich
in Ordnung aus.
Es ist natürlich altbacken ohne Ende.
Aber das könnte heute noch als so ein Retro-Indie-Race auf Steam erscheinen, als neues Ding. Hätten die Leute gesagt, ja cool, macht Spaß. Ja.
Wir haben damals alle Bleifuß-Fun gehabt. Ich sehe es auch schon im Chat. Das war so ein Vogelperspektiven-Bleifuß. Das war auf jeder Screen-Fun-CD gefühlt drauf. Das hatten alle. Da konnte man irgendwie auch Krankenwagen und so fahren und Helikopter und weiß ich nicht alles. Das war diese typischen Spiele, die man da halt damals irgendwie gezockt hat. Genau, aber die alten Bleifuß hab ich auch nicht groß gespielt. Aber ja, es ist wirklich eine Traditionsmarke, gerade in Deutschland, wo es halt diesen speziellen Namen hatte. Ist ja, glaube ich, von italienischen Entwicklern ursprünglich. Also auch da, krass, dass sie das, also ne, das in den 90ern war die italienische Spiele Entwicklungsszene jetzt auch nicht so mega krass.
Ziemlich begrenzt auf Bleifuß.
Da kommt halt, aus dem Nichts so ein Grafikkracher da, der halt aussah wie damals in den Arcades. Wir haben da auf unserem YouTube-Kanal ein sehr tolles Video vom Kollegen Paul.
Ja, stimmt.
Paul Kautz. Paul Kautz, Paul. Genau, ja. Und jetzt bringen sie das zurück nach 30 Jahren, 25 Jahren.
Irgendwie so. Mit Grafikpower wird es jetzt wahrscheinlich nicht überpunkten. Also es wird bestimmt ein schönes Spiel, aber es wird nicht, genau, hier sieht man das Original Bleifuß. Oder eine PC-Emulation für moderne Geräte. Aber es wird, also das neue Bleifuß oder Screamer wird jetzt nicht.
Das ist so geil, dass ich dachte, das wäre früher Fotorealismus.
Also ich meine, es sieht immer noch schick aus und wie ihr gesagt habt, für einen modernen Retro-Arcade-Racer würde das auf jeden Fall durchgehen mit einer etwas weiteren mit mehr Weitblick. Aber was wollte ich sagen? Genau, jetzt wird das neue Screamer nicht so einen krassen Grafiksprung darstellen, höchstwahrscheinlich. Ich meine, wer weiß, wäre natürlich geil. Ich habe mir dann so ein bisschen die YouTube-Kommentare unter dem Trailer nochmal angeguckt. Und da wünschen sich ganz, ganz viele einen Arcade-Racer mit ganz starker eigener Persönlichkeit. Mhm. Weil ihnen aktuelle Racing-Spiele zu eintönig, zu langsam, zu gleichförmig sind. Und ich als jemand, der kaum Racing-Spiele spielt, kann dem tatsächlich etwas zustimmen. Für mich, wenn ich einen Screenshot von Forza, Need for Speed oder sonst was sehe, kann ich die erstmal nicht auseinanderhalten. Mhm. Damit kann ein Arcade-Shooter im aktuellen Markt, denke ich, punkten. Was sagt ihr?
Mit diesem, weil es ja diesen Anime-Ästhetik Geschichte noch hat. Das ist halt deswegen jetzt ein bisschen schwierig, because Need for Speed just did it. Also wenn sie damit jetzt alleine auf die Idee gekommen wären, hätte ich gesagt, das ist ja richtig cool. Mhm. Aber Need for Speed hatte das ja gerade schon probiert. Was ich bei dem auch nicht ganz verstehen kann, warum wird das denn auch hierzulande als Screamer beworben. Also warum stützt man sich denn nicht in dem deutschen Sprachraum auf diese Marke Bleifuß?
Vielleicht ist Bleifuß auch nicht so ein cyberpunkiger Name.
Ich finde, das ist voll das cyberpunkige Name. Also
wenn du in
Cyberpunk, wenn der eine Johnny Silverhand ist, dann ist der andere Fred Bleifuß natürlich mal.
Okay.
Ich finde auch, wenn in unserer Cyberpunk-Wettkampagne ein Bleifuß dabei gewesen wäre.
Okay. Also. Ich glaube, was ich cool fände, wäre, wenn es einen Story-Fokus hätte. Das klingt total albern, aber sie haben ja irgendwie, glaube ich, auch so ein Anime-Studio engagiert, um diese Cutscenes zu machen. Und wir leben in einer Welt von Forza Horizon, wo halt Open-World-Racer mega gut sind und es gibt krasse Simulationen, aber was ja komplett gestorben ist, ist sowas wie Driver. Mhm. Also diese fast-paced Racer, bisschen arcadey, die aber dann irgendwie auch eine Art von Story erzählt haben. Und gerade wenn es so ein bisschen cyberpunkig ist, das wäre natürlich mega cool, wenn es irgendwie eingebettet wäre in so eine Geschichte und man kann ja irgendwas sein, so Corpo, und man ist Fahrer für so eine Corpo-Sache oder so.
Mhm. Man kann durchaus mit viel Autofahren eine schöne Geschichte erzählen, auch wenn es nebenbei wenig zu tun gibt. Es müssen auch nicht immer Rennen sein.
Ja.
Mafia 1 ist die Hälfte Autofahren.
Ja.
Und das macht es eben sehr gut. Einer der letzten Arcade-Racer, die ich gespielt habe, die modern war oder jetzt kürzlich rausgekommen sind, war das Hot Wheels-Spiel.
Mhm.
Das hat mich ziemlich begeistert, weil das halt auch so was ganz Eigenes und anderes war. In welchem Racer kannst du denn mal einfach durchs Wohnzimmer düsen.
Ja.
Hat natürlich auch sehr stark auf Nostalgie gesetzt, vieler Leute, aber es hat auch tatsächlich Spaß gemacht. Und ja, wie du sagst, also wenn das eben ein eigenes Setting und eine eigene Persönlichkeit entwickelt, kann das wirklich was werden.
Es kommt halt so ein bisschen drauf an, wen sie da auch adressieren wollen als Zielgruppe. Also ob sie einen Need for Speed-Konkurrenten machen wollen und im Prinzip die Angel ganz weit auswerfen, oder ob sie sagen, wir zielen eher so auf diese Leute ab, die halt Bleifuß noch vielleicht kennen. Ja, also es gibt ja auch aktuell so Indie-Racing-Spiele, die sehr so in diese Richtung von einem Daytona wollen oder hier Cruising USA oder wie sie hießen. Also dieser Arcade-Racer, das erste Bleifuß ist quasi das. Also das war ja direkt eine Umsetzung von dem, was halt damals in den Arcades im Racing-Segment halt cool war. Von diesen Indie-Spielen da gab es ja nie einen vergleichbaren Erfolg zu, weiß ich nicht, so wie diesen Boomer-Shootern, die ja wirklich einen richtigen Kulterfolg gefeiert haben in den letzten Jahren. Aber die gibt es, die existieren. Und vielleicht wollen sie halt da anknüpfen. Kann sein, dann wäre halt so ein Arcade-Racer, der wirklich einfach simpel durch die Stadt pezen und halt irgendwie Erster von acht werden und vielleicht mit so ein paar coolen, so wie hieß es damals, Blur? So ein paar coole, in den 2000ern, so ein paar coole, vielleicht kann man sogar so mit Waffen und allem irgendwie sich gegenseitig da Dellen in die Karosse reinballern.
Mario Kart-esque.
Genau, Mario Kart-esque, genau, sagen wir
Konnoisseure,
ja.
Hier hat jemand in den Chat gerade was geschrieben und ich bin die ganze Zeit abgelenkt, weil ich nicht glauben kann, dass das stimmt. Irgendjemand geschrieben, Need for Speed Most Wanted hier, Night 3 hat mehr Einheiten verkauft als jeder Halo-Teil. I challenge this. Das kann doch nicht stimmen. Kann das mal immer kurz fact-checken?
Ja, genau, ein Have a Nice Day, like.
Ah,
nice 2,
nice.
Das wäre geil. Ja.
Kennst du das? Bist du zu jung für? Das ist im Endeffekt, das spielst du aus der Ego-Perspektive, richtig?
Hat das ein Third-Person? Man kann das auch, Nice 2 zumindest, konnte man auch in Third-Person spielen.
Da sieht man ja die Minigun.
Genau, nicht. Und du hast aber dann quasi an deinem Auto kannst du dann auch Waffen vorne dran. Da ist halt so eine fette Minigun vorne dran.
Also das ist ein Action-Rennspiel.
Das war, glaube ich, sogar aus Deutschland. Das war auch so auf jeder Demo-CD drauf.
Stimmt. Ja. Wie ist denn dieses Arcade-Auto-Prügelspiel mit diesen Clowns?
Dieses Twisted Metal.
Twisted Metal.
Aber das ist ja ein ewiges Drama. Das hat jetzt Sony, wann haben die das letzte eingestampft? Ich glaube 2021 richtig, oder so.
Ja.
War ein Service-Game Twisted Metal in der Mache und das haben sie aber jetzt weggehauen.
Gab es ja auch diese Serie.
Ja, stimmt, die Serie.
Die soll richtig gut sein, habe ich gehört. Also dafür, für das, was es ist, eine Serie über so ein Autoschrottfahrspiel, dann. Ja, guck, Mitch Powers schreibt das auch. Twisted Metal hat eine recht gute Serienadaption.
Mir flüstert gerade die Regie ins Ohr, dass Need for Speed Most Wanted 19 Millionen Einheiten mehr verkauft hat als die gesamte Halo-Reihe.
Als die gesamte Halo-Reihe?
Aber Halo-Reihe zusammengenommen oder als
das
meistverkaufte Halo? Zusammengenommen, flüstert mir die Regie. Und der vertraue ich mit meinem Leben. Also, das ist krass.
Michael.exe hat aufgehört zu funktionieren, ey.
Was? Aber ich meine, auf der Haben-Seite sind halt beide Serien heute nicht mehr erfolgreich.
Ja, das war.
Also von daher. Leider. Leider, leider.
Es gab noch ein paar mehr Spiele-Klassiker, die jetzt wiederkommen sollen. Drei davon auch bei den Game Awards, die angekündigt wurden. Ninja Gaiden, Onimusha und, na gut, das wurde nicht angekündigt, es wurde nochmal gezeigt. Das neue Indiana Jones ist natürlich auch irgendwo eine Neuauflage von den alten Indiana Jones-Spielen oder ein Anknüpfpunkt. Mhm. Und vor einem Monat wurde auch Mighty Morphin Power Rangers angekündigt.
Das ist dein Steckenpferd.
Ja, das ist ja sogar schon raus jetzt.
Ja,
genau. Das ist ganz frisch raus. Und es ist, ist ja wiederum ein Trittbrettfahrer von dem Shredder's Revenge, also von dem Ninja Turtles Spiel, das vor jetzt auch schon wahrscheinlich ein paar Jahren rauskam. Das ist ja auch sehr cool, weil also das ein bisschen. Und das ist wieder dieses Ding, ja. Das ist diese Frage, wenn du diese ganzen alten Marken zurückbringst, die halt dann, wie jetzt Turok vielleicht, einem Paul dann, der auch nur ein paar Jahre jünger ist als wir, dann schon nichts mehr sagt.
Lass ich so stehen.
Ne, aber ich finde das schon ganz interessant, weil du ja dich schon als Entwickler fragen musst oder als Publisher, wollen wir die Marke quasi mit neuem Leben einer neuen Zielgruppe zugänglich machen, wie es zum Beispiel wenn Rainbow Six Siege gemacht hat, was völlig egal ist, was davor kam eigentlich. Oder wollen wir die Fans von damals halt damit hinkriegen, erreichen? Und das finde ich halt ganz faszinierend, weil diese Power Rangers-Sachen und Turtles und so weiter. Das ist halt sehr, also gerade Power Rangers ist, glaube ich, das ist genau das Richtige. Du gibst diesem Spiel ein Format, das Leute, Kids aus den 90ern kennen, Beat'em-ups, gibst dem so ein bisschen Retro-Look, machst es nicht zu kompliziert und sagst, hey, kennt ihr noch Power Rangers aus eurer Kindheit? Da könnt ihr mit Freunden wieder spielen wie damals. Und das finde ich, das kann auch sehr smart sein, obwohl es dann nicht so viel verkauft wie halt ein Rainbow Six Siege. Aber es ist auf jeden Fall ein smarterer Move als jetzt zum Beispiel dieser Power Rangers Kinofilm, der halt weder für die alten Fans noch für neue Fans interessant war.
Gab's da nochmal einen neuen?
Nee, das war der von 2017, 2018.
Ach, ja.
Das war dann natürlich nicht erfolgreich und finde ich ganz interessant, dass man gerade viele von diesen, es kommt ja gerade viel zurück, eigentlich kommt immer viel zurück, ja. Aber wir haben ja auch irgendwie Max Payne, die Remakes und wir haben irgendwie Ubisoft vielleicht noch irgendwo an einem Splinter Cell. Also ganz viele Marken, die irgendwie seit 10, 15, 20 Jahren keinen Ableger mehr bekommen haben oder irgendwelche Franchises der 80er und 90er, Predator, Alien oder so, die dann neue Spiele erhalten. Und immer wieder musst du dir die Frage stellen, wen willst du damit noch erreichen, in einer Zeit, wo halt neue Generationen sehr schnell nachkommen.
Aber das, was wir hier gerade machen, die Rechnung geht ja auf. Also allein dadurch, dass du dann den jüngeren Leuten erklären musst, das ist nichts ganz Neues, das gab es schon mal und dann redet man darüber, damit ist ja schon die Hälfte der Pressearbeit gemacht. Also wenn sie jetzt das neue Turok nicht das neue Turok genannt hätten, sondern die drei mit dem Bogen oder so, dann müsste man ja erstmal, was ist denn die drei mit dem Bogen?
Ja.
Und jetzt ist es halt quasi an diese Marke angeknüpft. Also es hat ja dann schon eine gewisse Aufmerksamkeit, die da irgendwie dann drauf geht. Und selbst wenn man dann nur sagen muss, das hat ja mit dem, wie es früher war, gar nichts mehr zu tun. Oder warum nehmen sie denn diese Marke? Aber wir haben es thematisiert. Im Gegensatz zu den 1000 anderen Spielen am Tag, die halt neu erscheinen, die wir dann nicht besprechen. Also ich verstehe, warum das ist. Und klar, wenn auch, gut, diese Spiele werden jetzt nicht diese astronomischen Budgets haben, aber es ist trotzdem weniger riskant, mit so einer Marke dann rauszugehen, als das komplett neu in den Markt zu entlassen und es dann beim Sterben zuzuschauen, weil es niemand sich dafür interessiert.
Ja, prinzipiell finde ich es auch schön, dass die Marken halt am Leben bleiben in irgendeiner Form. Also ich will es auch gar nicht kritisieren, dass halt so viel zurückkommt. Und es kann ja auch sogar sein, dass du es machst wie hier Turtles Shredder's Revenge, ein Spiel für eigentlich oldschooliges Publikum, die halt noch Turtles in Time kennen. Aber das Spiel ist ja so zugänglich, das kannst du im Prinzip, du kannst das einem 6-jährigen Kind von heute geben und es wird eine Bombenzeit damit haben und ist danach vielleicht Turtles-Fan. Also es kann,
ja.
Und guckt dann vielleicht die Cartoons, die ja auch gut gealtert sind, oder es gibt ja auch hier aktuell noch Turtles-Sachen. Du kannst ja im Prinzip auch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Aber ich finde es schon ganz, ich finde es einfach so aus einer journalistischen Sicht interessant zu sehen, du hast diese Marken, die einfach immer weniger Strahlkraft haben, je länger nichts rauskommt. Also Turok ist, finde ich, ein super Beispiel, weil Turok war ja nie so groß wie ein Doom. Aber es hatte seine Zeit, aber danach ganz lange nicht mehr. Und sich anzuschauen, wie Studios mit diesen Marken umgehen, was sie damit machen, ob sie es komplett neu interpretieren, ob sie es genauso machen wollen wie früher, ob sie Ideen von damals adaptieren wollen für heute. Also ich finde dieses Boomer-Shooter-Revival, mich hat das so überrascht, aber auch beglückt, dass es das gibt. Mhm. Also dass es einfach einen Markt gibt für Shooter, die so sind wie in den 90ern. Und die halt, wo halt Leute jetzt ihre Existenzen mitbezahlen können.
Ich finde, man hat dann erst gemerkt, was wir verloren haben. Also das ist ja ein schleichender Prozess gewesen. Es ist ja nicht so, dass das von jetzt auf gleich die Black Ops 6-Kampagne und vorher gab es nur Doom und dazwischen nichts. Sondern das ist ja so ein langsames Iterieren einfach gewesen. Und dann aber zu sehen, was waren denn die Stärken damals? Und das war ja, diese Spiele sind ja nicht schlechter geworden, sondern das ist ja, man hat sich einfach nur in eine andere Richtung entwickelt. Mhm. Und es hat ja alles seine Daseinsberechtigung. Ja. Also ich finde das auch cool, dass es das wieder gibt.
Ich mag das auch sehr, dass sich viele im Game Design und auch in anderen Unterhaltungsformen tatsächlich so ein bisschen zurückbesinnen, okay, was waren denn damals mal die Stärken? Im Gaming ist es so, wenn es hauptsächlich im Indie-Bereich so Thief-Klone fast, die damals wahrscheinlich untergegangen wären, aber heute, weil es das eben seit 10, 15 Jahren nicht gegeben hat, heute kann ein Gloomwood mega punkten.
Und das Gloomwood super cool aussieht.
Gloomwood ist der Hammer auch.
Ja.
Und es ist quasi für die, die es nicht kennen, die Entwickler bezeichnen es selber, also ich glaube, die Webseite heißt thiefwithguns.com, weil es das auch quasi ist.
Ja.
Also sie sagen halt, okay, wir nehmen die Stärken von Thief, machen so ein bisschen unser eigenes Ding, noch so ein bisschen Gothic Horror mit dazu und ein bisschen Knarren und dann ist geil.
Ja.
Und dann noch der andere Punkt, ich halt als jemand, der total Gaming interessiert ist, durch meinen Job und was auch immer, aber es ist total schwierig, die Geschichte der Games nachzuholen.
Und es wird immer schwieriger.
Und es wird immer schwieriger. Sowas wie, ich habe mich da mal mit Kollege Fritz länger drüber unterhalten, weil Filme, Bücher, das kannst du relativ easy nachholen, das dauert auch nicht so lang. Alte Bücher werden neu gedruckt, Filme kannst du dir, ja, die gibt's alle im Internet irgendwie zu streamen und das dauert halt ein Film, dauert einen Abend und dann hast du zack wieder einen Meilenstein abgehakt. Ein Spiel brauchst du erstmal die Konsole. Wahrscheinlich. Oder außer es gibt einen aktuellen Port, muss es teuer kaufen. Ist das Game Design oder die Steuerung auch ganz vor allem, ist die so gealtert, dass man es heute noch spielen kann, als jemand, der moderne Spiele gewohnt ist? Oder gibt es da wieder so eine Panzersteuerung wie im ersten Resident Evil oder sowas? Und dann ist halt, genau, und dann gibt es die ja überhaupt noch für aktuelle Konsolen oder nicht. Oder ja, und es dauert, kostet eben Zeit. Und von daher ist das ja genau einen Punkt, der mich auch sehr interessiert, eben dieses, wo setzen wir an? Eben die Leute von damals abholen, machen wir was Neues, versuchen wir beides.
Mhm.
Also ist natürlich immer schön, wenn man da einen neuen Einstiegspunkt hat, weil das ist auch so ein Thema, in alte Reihen, jetzt zum Turok, ja, würde mich generell mal interessieren, wo zum Geier fange ich an? Fange ich mit dem ersten an? Ja, du bist ja aber schon sehr alt. Oder vielleicht fange ich mit dem zweiten an, aber dann verstehe ich vielleicht nicht alles, was da passiert ist. Und
ja.
Von daher ist es eigentlich ein schöner neuer Insert Point.
Ja, ja, und also alles, was du gesagt hast und gerade dieses Thema Zeit, wir waren ja auch damals noch Teenager, als diese Sachen rauskamen, da hatte man halt auch noch viel Zeit für Spiele, die extrem unkomfortabel sind, die, weiß ich nicht, absolut miese Speicherpunkte haben oder gar keine, wo du ein ganz. Also versuch mal jetzt Hitman 1 nachzuholen.
Ich hab's versucht.
Also, ja.
Furchtbar.
Ja.
Also, es ist. Ich habe bei mir auf der Liste jetzt noch irgendwie. Ich versuche ja gerade so ein bisschen meinen Pile of Shame abzuarbeiten. Und da stehen noch, weil ich mir irgendwann im Sale gekauft habe, Hitman Contracts drauf.
Mhm.
Das habe ich mir gekauft und dann eine halbe Stunde gespielt. Und dann habe ich
gedacht, super zäh,
jetzt,
ne?
Jetzt gerade habe ich nicht die Energie, mich da reinzufuchsen.
Ja.
Jetzt am Freitagabend mit den Leuten im Discord, die gucken ein bisschen zu. Und ich merke so, boah, nee, komm, ich mach das lieber aus und spiel eine Runde Helldivers oder was auch
immer. Ja. Ja, alleine sowas, das halt bei Hitman 2, das ja in meiner Erinnerung das beste Hitman ist, das jemals gemacht wurde, das alte Hitman 2, Silent Assassin. Ich habe das vor Jahren, während der Pandemie, habe ich es halt nochmal nachgeholt. Also es ist schrecklich. Alleine wie langsam die Schleichgeschwindigkeit ist. Also es klingt nach einem banalen Unterschied, aber du schleichst so langsam. Und du hast ja diese Level, wo du dann in, glaube ich, Japan unterwegs bist und dich ja levellang nur durch Schnee schleichen musst. das war augenöffnend, wie verzerrt meine Erinnerung da halt war. Ich bin so froh, dass ich das gespielt habe zu einer Zeit in der 6. Klasse, als es mich noch nicht gestört hat, als ich unendlich viel Zeit hatte. Aber um im Prinzip deinen Punkt nur zu unterstreichen, es ist quasi nicht nachholbar.
Und das ist aber, ich würde sagen, das ist nicht nur ein Videospiele-Ding. Ich habe auch den Eindruck, dass das für Musik und Filme auch, dass das halt einfach dem Zeitgeist entsprungen ist
und man, wenn man mit einer anderen Linse da drauf guckt, es nicht mehr auf die gleiche Art genießen kann, wie damals es gemacht worden ist. Du kannst dir vielleicht noch nachvollziehen, warum sind bestimmte Sachen so, aber du wirst immer irgendwie Ecken und Kanten daran haben, die deine Unterhaltung daran irgendwie stören.
Weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt...
Also, praktisches Beispiel. Meine Frau guckt mit mir keine Filme, die vor den 90ern gemacht worden sind.
Okay.
Also einfach per se, wenn ich irgendwie so ein 80er-Klassiker, sowas wie, wir wollten neulich mal Breakfast Club, den habe ich nie gesehen. Wollte ihn gucken. Gut, da habe ich... Schlechtes Beispiel, bin ich eingeschlafen. Okay, anderes Beispiel. Ferris macht blau. Einer meiner Lieblingsfilme. Kann sie sich nicht angucken.
Warum?
Ist zu altbacken.
Pacing oder?
Alles. Einfach die Musik, das Pacing, der Humor, die auch schon die Kameraeinstellungen, die Kameraführung und sowas sind, das ist ja alles zu langsam dann auch. Hm. Also, und ich verstehe das voll. Also ich verstehe, wenn man das damals nicht mitgenommen hat und dann kommt jemand und sagt dir, das war damals super toll, das ist schwierig, sich da rein zu denken. Und bei Spielen muss es noch viel schwieriger sein. Also wenn ich jetzt jemandem halt einen Klassiker von damals gebe und die sagt, das war ein Meilenstein, und dann ist das aber so ein sperriges Scheißding, dass du damit dich gar nicht abgeben willst.
Das ist auch dieses Meme, dass Leute irgendwie jetzt zur, oder es ist kein großes Meme, aber es war jetzt irgendwie so ein bisschen aufgekommen, weil diese Half-Life-Doku kam, mit 20 Jahre Half-Life.
Boah, war die toll.
Und dann haben ganz viele gesagt, zock jetzt nochmal Half-Life. Und im Subreddit oder sonst wo ganz viele so, was war daran jetzt besonders? Mhm. Weil das halt mittlerweile... Ich habe es ja damals dann auch nicht gespielt. Ich habe jetzt vor ein paar Jahren Black Mesa, also dieses Fan-Remake, gespielt. Aber das hat halt Standards gesetzt, die heute jetzt Standard sind. Also für, wenn man jetzt zum ersten Mal Half-Life 2 spielt, dann fühlt sich das wie ein normaler Shooter an, mhm, der überhaupt nicht revolutionär ist. Und man fragt sich so, warum war das jetzt das Ding? Mhm. Aber Gegenbeispiel zu deinem Ferris macht blau. Ich habe vor 2 Jahren Casablanca zum ersten Mal geguckt, mhm, also noch viel älter, und fand das super spannend. Aber vielleicht aus anderen Gründen, warum die Leute damals den spannend fanden. Weil ich fand es super krass, weil der in den 30ern ja entstanden ist und extrem krasse Nazi-Kritik drin hatte. Während die Nazis halt gerade den Aufstieg hatten und so weiter. Und das fand ich halt super spannend, die ja, politische Kritik in dem Film zum Beispiel.
Ja. Aber wir schweifen auch an. Ja, aber mit so einer historischen Linse ist sowas dann oft interessant, auch so Filme aus den 30ern, die frühen Mafia-Filme und so.
Ja.
Das kann schon sehr cool sein. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Mist.
Ich weiß es auch nicht mehr. Wir können noch eine Frage aus dem Chat beantworten, weil Eradication will wissen, ob wir denken, dass noch Quake 6 rauskommt. Was ist mit Quake?
Der Quake Champions, gibt es noch?
Ja, ich glaube, es läuft noch.
Also Bethesda, ich fand das
voll geil. Also wir hatten da auf GameTube, das ist schon ein paar Jahre her, 2-mal so LAN-Party-Abendmäßig einen ganzen, mhm, Abend Quake Champions gespielt und den Spaß unseres Lebens, was, gehabt, aber dann aber auch nicht mehr
wieder. Ich glaube, Bethesda hat doch auch, haben sie nicht auch Remaster rausgebracht von Quake 2 und so?
Ja, diese RTX-Remaster gab es uns auch alle, ja.
Ja, also aber sie halten die Marken irgendwie am Leben. Ich kann mir, eigentlich ist es ja relativ easy, in Quake neu zu beleben, weil Quake ist so offen. Du, mhm, kannst ja einfach einen coolen Sci-Fi-Shooter machen. Ja. Eigentlich könnte man das Doom-Treatment sozusagen nur wiederholen, ja, für Quake. Und man müsste, glaube ich, eine bestimmte Art von Tempo und von Gameplay-Fluss und so finden. Aber dann würde das schon klappen.
Aber ich glaube, es kann nicht parallel zu Doom existieren jetzt. Ich glaube, wenn id Software, also sie haben jetzt mit Doom, feiern sie neue große Erfolge. Ich glaube, das wäre zu nah dran.
Ja, da macht man eine Collab, ja. Wenn Post Malone jetzt auch in Hand auftreten kann, dann kann Quake auch in Doom auftreten. Das ist,
allerdings wahr.
Ja, ja,
das ist gut.
Du veröffentlichst so Module. Da machst du
wie heißt es, Doom, The Dark Ages im Schrank auf. Ja, guck mal, Quake.
Mensch, John Quake, du hier.
Genau, ich weiß wieder, was ich sagen wollte. Wir haben das Problem ja sogar bei uns, wenn wir neue Leute einstellen, die dann, also die Gamester-Community ist ja, hängt ja sehr an älteren Franchises wie Gothic oder so, wo aber seit 2006 oder so kein, mhm, guter neuer Teil mehr rauskam, logischerweise, weil Gothic abgeschlossen ist. Und dann gibt es immer wieder Leute, die sagen, hey, ich will das halt nachholen, ähnlich wie du auch mit Hitman, mit den alten Hitman, was ja cool ist, aber es ist, mhm, sehr schwer, in dieses Mindset reinzukommen. Und dann kommt halt so ein Spiel raus wie Drover, mhm, das ja jetzt ganz frisch erschienen ist, was ja bei uns auch beim Indie Award gewonnen hat, glaube ich. Mhm. Und das ist also da, ich will den Punkt nochmal unterstreichen von dir, dass das einfach cool ist, dass es dafür einen Raum gibt, dass solche Spiele rauskommen können, wo Leute jetzt dann das spielen, ein Spiel, das extrem viel von Gothic hat, ohne dass man Gothic spielen muss. Und vielleicht, wenn man das dann gespielt hat, findet man eine neue Linse, um dann auch ein Gothic nachzuholen mit all seinen, ich meine, da kommt ja eh das Remake, aber wenn es das jetzt nicht gäbe, mit all seinen Ecken und Kanten halt in irgendeiner Form nachzuholen.
Ja. Ist auch immer sehr schwierig, solche alten Linien fortzusetzen. Es kommt jetzt nächstes Jahr irgendwann vermutlich Metroid Prime 4.
Ja.
Ich habe das erste Metroid Prime jetzt auf der Switch nachgeholt, das Remake. Hammer Spiel übrigens. Ja. Also
immer noch sehr einzigartig.
An alle da draußen tipptopp. Und es ist ein schönes 15-Stunden-Ding. Kann man schon mal wegzocken am Wochenende. Und ich frage mich immer, wo haben wir dieses Game-Design-Wissen denn auf der Strecke liegen gelassen? Mhm. Weil da sind so viele immer noch sehr einzigartige Ideen drin. Sind wir mal gespannt.
Ja, das Problem ist, dass halt niemand reich genug ist, um sich die Metroid Prime Trilogy zu leisten, so viel wie halt Teil 2 und 3 heutzutage kosten. Und Nintendo weigert sich ja, die neu rauszubringen.
Ich konnte halt damals, es kam dann ja irgendwann, gab es dann diese Trilogie für die Wii.
Ja.
Ich durfte die aber nicht haben, weil ich war 14, 15 und die Spiele waren ab 16. Da hat meine Mama gesagt, nö. Darfst du nicht haben. Liebe Grüße, falls du zuguckst. Und dann 2-3 Jahre später, als ich alt genug war, hatte ich kein Interesse mehr an Metroid Prime, weil es ist ja ein Wii-Spiel mittlerweile
4 alt. Ich erzähle das immer wieder, aber es gab diese Trilogy bei einem Ausverkauf von der Videothek bei uns in Trier für 1 Euro.
Oh nein,
für 1 Euro. Das ist Deal. Und ich habe sie nicht gekauft.
Nein,
ich hätte jetzt eine Villa, ich hätte meinen eigenen Helikopter. Und ich habe sie nicht gekauft. Ich beiß mir jedes Jahr mindestens einmal dafür in den Hintern, dass ich das. Aber ich habe mir Fire Emblem 10 damals gekauft und das ist mittlerweile ähnlich viel wert. Aber ich verkaufe es nicht, weil ich das Spiel gerne haben will. Also ich brauche keine Villa, solange ich noch Fire Emblem 10 habe. Ja.
Gut.
Ja.
Ich glaube, wir haben es jetzt einmal ganz gut beleuchtet, was denn diese alten Spiele-Klassiker ausmacht. Vielen lieben Dank für eure Einschätzung.
Ja. Gerne.